SWR1 Rheinland-Pfalz, der Vormittag am Dienstag. Alles wird teurer, vor allem die Energie. Viele überlegen, ob vielleicht ein Strom- oder Gasanbieterwechsel was bringt. Ja, ob man vielleicht die Preissteigerung irgendwie abfedern kann. Oder wie lässt sich auch Energie sparen? Und um all diese Themen wollen wir uns heute Vormittag kümmern. Und das tun wir mit Hans Weinreuter. Er ist Energieberater bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie da sind, Herr Weinreuter. Guten Tag.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
So, wir gucken mal auf diese ganz banalen Sachen. Also Energiesparen ohne zusätzliche Kosten. Lassen Sie uns zuerst mal in die Küche gucken. Was können wir da machen? Beim Kochen zum Beispiel?
Vielleicht eine Grundsatzbemerkung vorneweg. Immer wenn im Zusammenhang mit Stromverbrauch Wärme oder Kälte ins Spiel kommt, dann wird es besonders verbrauchsintensiv. Mhm. Das heißt, da sehen wir dann auch schon die möglichen Einsparpotenziale. Also der Kühl- und Gefriergeräte sind ein Thema. Mhm. Und da spielt die Größe zum Beispiel auch eine Rolle. Das ist ja auch verrückt, dass die Geräte immer größer werden und die Haushalte immer kleiner.
Ganz, ganz begehrt sind ja diese Side-by-Side-Kühlschränke. Da sind riesen Dinger. Die verbrauchen wahrscheinlich irre viel. Ne?
Ja, das heißt, der technische Einspareffekt, den wir über Jahre entwickelt haben, wird dann durch die Größe wieder kompensiert. Mhm. Auch bei Fernsehgeräten sehen wir diesen Effekt. Okay. Und das ist halt ein bisschen schade. Ansonsten gilt natürlich die Kühltemperatur selbst. Ein Kühlschrank braucht nur 7 Grad und keine 5 oder 4. Das macht schon etwas aus. Der Gefrierteil minus 18 Grad. Da helfen dann auch, falls das Gerät nicht sowieso damit ausgestattet ist, Kühlschranktemperaturen. Dann muss man sich überlegen, wo man den Kühlschrank hinstellt. Der sollte möglichst kühl stehen, selbst im Raum, also nicht direkt von der Sonne bestrahlt oder neben dem Backofen. Das ist kontraproduktiv. Ja. Beim Backofen ist es interessant, dass man in der Regel aufs Vorheizen verzichten kann, bis auf wenige Ausnahmen. Das ist so ein bisschen abhängig davon, was man im Backofen macht. Aber bei den allermeisten Gerichten braucht man nicht vorheizen, spart wieder ein.
Es gibt so, also unser Backofen zum Beispiel hat so eine Booster-Taste. Das sind so ganz neue Backofen und Herdgeschichten. Bringt das irgendwie was beim schnellen Aufheizen oder kostet das noch mehr Energie?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Regelung da funktioniert und was der dann in dem Moment macht. Also ich denke mal, wenn der möglichst schnell die Temperatur erreicht, ist das erstmal gut, weil die Zeitdauer darüber entscheidet, wie viel Strom im Prinzip verbraucht wird. Mhm. Aber nochmal genau hingucken, brauche ich das wirklich oder tut es nicht einfach das Backen oder so ohne vorheriges Aufheizen und ansonsten Restwärme nutzen, das sind so die Dinge.
Noch kurz so generell in den Haushalt irgendwie gucken, Trockner braucht wahrscheinlich auch irre viel Strom, ne?
Ja, vor allen Dingen die älteren Wäschetrockner haben einen sehr hohen Verbrauch und da haben wir wieder dieselbe Situation, es wird Wärme produziert in dem Fall und schon wird es stromintensiv und natürlich eine vierköpfige Familie mit kleinen Kindern wird ohne Trockner schwierig auskommen können, aber auch da mal auf den Stromverbrauch gucken, gerade die älteren Modelle, die vielleicht schon 10 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben, da lohnt es sich mal genauer zu messen, was die verbrauchen und zu vergleichen mit einem Neugerät und im Zweifel dann ein Neugerät anschaffen und alle anderen, die keinen Trockner brauchen, nochmal an die Wäscheleine erinnern, da haben wir 0 Kilowattstunden Stromverbrauch.
SWR1-Hörerin Marion fragt, verbraucht eine dimmbare Lampe immer gleich viel Strom, egal wie hell oder dunkel sie geschaltet ist?
Nein, tut sie nicht, sondern ich mit dem Dimmen reduziere ich auch die aufgenommene elektrische Leistung. Viel spannender ist aber in dem Zusammenhang, um welches Leuchtmittel es denn geht. Sollte es eine alte Halogenlampe sein, dann würde ich dringend empfehlen, die auszutauschen, weil auch die modernen LEDs gibt es in Versionen, die dimmbar sind. Und da habe ich dann den wesentlichen Einspareffekt auch erreicht.
Und da sind wir im Prinzip auch schon beim Energiesparen ohne großen finanziellen Aufwand. Also es lohnt sich im Prinzip schon, LEDs im ganzen Haus auch zu verteilen?
Auf jeden Fall. Die sind inzwischen so kostengünstig und sind eben auch so langlebig, dass und die haben nicht mehr die Nachteile der alten Energiesparlampen wie verzögerte Leuchtingangsetzung etc. Also insofern, das macht auf jeden Fall Sinn, komplett umzustellen. Ja.
Hans Weinreuter, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, ist heute Vormittag hier in SWR1 Rheinland-Pfalz zu Gast. Und wir haben gerade schon auf diese kleinen Möglichkeiten des Stromsparens, Energiesparens geguckt. Jetzt gucken wir ein bisschen größer. Stichwort Sanierungsmaßnahmen. Also man muss dazu sagen, das ist alles natürlich immer eine sehr individuelle Angelegenheit, kommt aufs jeweilige Haus, auf die Wohnung an, was da am meisten Sinn macht. Aber Herr Weinreuter, womit spart man denn beim Stichwort Sanierungsmaßnahmen am meisten Energie?
Naja, es ist die gute alte Wärmedämmung. Das heißt, am besten ist es, die komplette Gebäudehülle einzupacken wie mit einem dicken Pulli und dann haben Sie den Wärmebedarf, den die Heizung ja noch decken muss letztendlich, dramatisch reduziert und damit spart man am meisten. So einfach ist es, aber es ist eben zum Teil dann sehr aufwendig, je nach Maßnahme.
Bei vielen älteren Häusern ist die Dämmung auch am Dach oben, ne? Ist irgendwie auch ein Problem. Ja? Kann man da irgendwie mit kleinen Mitteln nachhelfen, damit das schon was bringt?
Na, man muss zunächst überlegen, soll der Dachraum auch künftig ausgebaut werden, für Wohnzwecke genutzt werden, dann muss man natürlich die Dachschrägen dämmen. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn der Dachraum weiterhin und immer Dachraum bleiben soll und nur ein Lager darstellt, dann kann man die oberste Geschossdecke dämmen, indem man einfach da Dämmplatten möglichst in zwei Lagen funkversetzt, sogar selbst auslegt, wenn man handwerklich etwas geschickt ist, und dann hat man nur den Materialpreis und dann ist das von den Kosten überschaubar. Und das Gleiche gilt für die Kellerdecke von unten. Wenn der Keller komplett unbeheizt ist, also nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, kann man von unten Dämmplatten gegen die Kellerdecke kleben. Da muss man ein bisschen gucken, wie sieht es mit der Raumhöhe aus, was ist mit den Kellertüren, damit die noch auf und zu gehen. Aber das sind die einfachsten, kostengünstigsten Dämmmaßnahmen für die Gebäudehülle. Mhm. Alles andere, über das wir dann sonst reden, wie Außenwanddämmung, Fensteraustausch oder Dämmung der Dachschräge, dann wird es teurer und dann kommen die Handwerker spätestens dann ins Spiel.
Genau, und die kriegt man wahrscheinlich dieses Jahr eh nicht mehr ran. Ne?
Das ist die gute Frage. Die sind gut ausgebucht.
Aber so das, was man selber machen kann mit der Deckendämmung oder auch im Keller, bringt das dann auch wirklich schon was? Also ja, sehe ich das später dann an meinen Rechnungen? Und so?
Ja, klar. Jede Dämmmaßnahme, jedes Bauteil, was gedämmt wird nachträglich, spart Energie ein. So ist das. Okay. Die Größenordnungen sind dann eben unterschiedlich. Aber Sie können in einem Bestandsgebäude, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Häuser stammt ja aus der Zeit Nachkriegszeit bis Ende der 70er Jahre. Mhm. Und da haben Sie große Einsparpotenziale. Und wenn Sie die komplette Gebäudehülle dämmen, können Sie den Wärmebedarf locker um 50-70% reduzieren.
Mhm. Thema Heizung. Viele sind von den Gaspreisen im Moment geschockt. Macht es irgendwie Sinn, eine Gasheizung im Moment zu ersetzen?
Das kommt auch wie immer darauf an, wie alt die Heizung ist. Also wenn die Heizungsanlage, die bestehende Gasheizungsanlage schon die 15 Jahre deutlich überschritten hat, dann sollte man sich ernsthaft damit auseinandersetzen und jetzt die Zeit nutzen, solange sie noch funktioniert, und ein alternatives Heizungssystem ins Auge fassen. Wenn die aber jünger als 10 Jahre ist, sollte man jetzt nicht in den Hektik ausbrechen. Klar, wir haben im Moment das Risiko der steigenden Preise. Alle Experten sagen, sie werden nie mehr so billig sein wie vor Corona zum Beispiel. Da waren sie ja sehr günstig, die Energiepreise. Und alles andere hängt jetzt davon ab, wie der Krieg sich auch weiterentwickeln wird und ob es zum Boykott kommt oder nicht.
Was wäre denn zum Beispiel die Alternative zur Gasheizung?
Also künftig wird auch im Gebäudebestand die Wärmepumpe die zentrale Rolle spielen bei der Beheizung der Gebäude. Und dazu kommt noch die Möglichkeit, mit Holz zu heizen, also entweder ein Scheitholzkessel oder, was schon seit Jahren auch genutzt wird, sind sogenannte Holzpelletheizungen. Und die dritte Option, die noch besteht, aber eben nicht überall, wäre die Frage, gibt es eine Nah- oder Fernwärmeversorgung und womit wird die betrieben? Das sind so die drei Säulen der künftigen Beheizungsarten im deutschen Gebäudebestand.
Geht denn Wärmepumpe in jedem Haus?
Früher sagte man, nur wenn eine Flächenheizung da ist und wenn es gut gedämmt ist, das hat sich ein bisschen entspannt, weil die Wärmepumpen sich auch technisch weiterentwickelt haben und auch im Gebäudebestand kann das gut gehen, wenn man zum Beispiel zwei Heizkörper hat, aber einzelne Heizkörper, die vielleicht ein bisschen zu klein sind für die Wärmepumpe, gegen größere austauscht, damit man die Volllauftemperatur ein bisschen, die Heizwassertemperatur ein bisschen absenken kann. Und dann kann das schon passen. Und vor allen Dingen jede Dämmmaßnahme macht natürlich ein Haus kompatibler mit einer Wärmepumpe. Also insofern geht das grundsätzlich, aber es ist dann immer eine Einzelfallbetrachtung. Oder man kann auch als ein Beispiel in einem alten Haus in der Gasheizung drin ist, die noch drin lassen, die Wärmepumpe schon mal einbauen, die Gasheizung für die kalten Wintertage betreiben und wenn das Haus danach sukzessive gedämmt wird, kann man dann die Gasheizung in ein paar Jahren komplett rausschmeißen, dann tut es die Wärmepumpe auch im gut gedämmten Gebäude für den kompletten Wärmebedarf.
Rechnet sich eigentlich Solarthermie? Also das
jetzt lange Zeit nicht, eher nicht, aber jetzt bei den gestiegenen Energiepreisen kommen wir in die Wirtschaftlichkeit da rein, aber Solarthermie ist eben immer auch nur eine Ergänzung. Man kann höchstens nur mit riesigem technischem Aufwand ein Gebäude komplett mit Solarenergie beheizen. Da bräuchte man einen Speicher, der die Sommerwärme in den Winter überführt. Das ist zu aufwendig und zu teuer. Also ist eine Solarthermie immer eine Ergänzung nur zur Heizung oder zur Warmwasserbereitung.
Es geht ums Energiesparen heute Vormittag hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Hans Weinreuter, Energieexperte von der Verbraucherzentrale, ist zu Gast. Wir haben über die Wärmepumpe zum Beispiel als Alternative zu Gas- und Ölheizung gesprochen. Kommt eine Frage Frage von Andrea M. aus Köln zum Thema Wärmepumpen. Sie schreibt, ich habe gehört, dass die Wärmepumpen enorm hohe Stromkosten verursachen. Gerade bei den derzeitigen Stromkosten kann das ja nicht die Lösung sein, Herr Weinreuther.
Das, was man immer so hört, sind Einzelfälle. Okay. Die gibt es und das liegt einfach daran, dass Wärmepumpen sehr fehlerkritisch reagieren können. Das heißt, man muss ein bisschen sorgfältiger planen und ausführen, die Wärmepumpenanlagen, weil ansonsten es schief gehen kann und dann der Stromverbrauch tatsächlich hochgeht. Aber das gilt nicht pauschal für alle Anlagen, sondern es gilt, sich einen erfahrenen Handwerker zu suchen, der eben schon viele Wärmepumpen eingebaut und geplant hat und dann sollte das in der Regel funktionieren.
Wir bleiben beim Thema Wärmepumpe. Peter Hornung schreibt, könnte der Experte auch etwas über die verwendeten Kältemittel sagen? Es ist für ihn als Laie nicht zu beurteilen, welche Wärmepumpe das bessere oder schlechtere, auch umweltfreundliche oder umweltfeindliche Kältemittel verwendet.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, da hat er völlig recht. Es gibt den sogenannten GWP-Wert, da geht es um das Treibhauspotenzial dieser Kältemittel. Und dann sollte man den Hersteller nach genau diesem Wert fragen. Optimal wäre das Propan als Kältemittel, das hat den niedrigsten GWP-Wert, aber es gibt eben auch noch andere auf dem Markt, die, ich denke, in Zukunft sukzessive vom Markt genommen werden, die ein höheres Potenzial haben. Also den Hersteller fragen, welches Kältemittel da verwendet wird.
Wärmepumpen in Verbindung mit Solarstrom, da wird ja ganz oft suggeriert, irgendwie, dass man autark in der Stromversorgung ist. Hey, alle Probleme sind gelöst. Wie sehen Sie das als Experte?
Schön wäre es. Das Problem besteht einfach darin, dass wir im Sommer mit der Solaranlage den größten Solarstromertrag haben. Die Wärmepumpe aber im Winter den höchsten Bedarf hat. Das heißt, das passt rein jahreszeitlich nicht zusammen und es gibt keine Speicher, die den Solarstrom vom Sommer in den Winter hinüber speichern könnten. Die Batteriespeicher, die im Einsatz sind, die machen das ein paar Stunden oder Tage, aber eben nicht über das Jahr verteilt. So, das heißt, wir werden weiterhin einen Stromnetzanschluss brauchen, auch in solchen Fällen, weil das eben so nicht zusammenpasst. Aber trotzdem macht es Sinn, in beide Techniken zu investieren, nur man sollte keine falschen Erwartungen im Hinblick auf die Autarkie haben.
SWR1-Hörer Oliver Bansbach hat noch eine Frage. Wir bekommen demnächst eine Photovoltaikanlage mit 11 kW mit Speicher. Welche Fördermöglichkeiten gibt es in Rheinland-Pfalz?
Es gibt bundesweit nur zwei Optionen. Sie können bei der KfW ein zinsgünstiges Darlehen beantragen, dann müssen Sie aber auf die Einspeisevergütung verzichten. Und das ist die zweite Option und das ist der häufigste Fall, weil wenn man das eigene Geld nimmt und keinen Kredit aufnehmen möchte und viele Leute haben ja Geld auf der Bank und kriegen keine Zinsen dafür, dann ist es auf jeden Fall besser, auf das KfW-Programm zu verzichten und dafür die Einspeisevergütung für den Überschussstrom zu bekommen vom Netzbetreiber, also den Strom, den man nicht selbst nutzt, sondern einspeist. Und den Strom, den man selbst nutzt, da hat man auch einen Spareffekt, weil man sich dann den teuren Einkaufsstrom ersparen kann. So. Also insofern ist ein Einzelfallbetrachter mal der Regelfall ist Einspeisevergütung und dann passt es.
Sie haben viele, viele Fragen an unseren Energieexperten von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und SWR1-Hörer Jan Jotta hat uns diese Sprachnachricht hier geschickt.
Jetzt ist es ja so, ich habe mich mal beraten lassen, das sagte mir ein Fachmann, dass die heutigen Häuser eigentlich zu stark gedämmt sind, weil ein Haus muss auch noch atmen können. Und dass man die Häuser viel zu dicht macht. Entspricht das jetzt der Wahrheit oder nicht? Weil er sagt eben, das wäre auch der Grund für den immer häufigeren Schimmelbefall in den Häusern, weil die Häuser einfach nicht mehr atmen.
So, Herr Weinreuther. Und Ihre Antwort?
Ja, das ist der Klassiker, der bei uns auch in der Beratung immer auftaucht, schon seit Jahrzehnten, diese Angst oder das Vorurteil, das Haus könne nicht mehr atmen. Dazu kann man sagen, Häuser atmen nicht im Sinne eines Luftaustausches. Eine Wand ist luftdicht, egal ob sie gedämmt ist oder nicht. Wir müssen Häuser lüften über das Öffnen von Fenstern und Türen. Mhm. Und die Wärmedämmung hat den großen Vorteil, dass die Wand warm wird und damit das Schimmelpilzrisiko im Haus sinkt, deutlich sinkt, weil die Oberflächentemperaturen ansteigen. Das heißt, Feuchtigkeit und Luft müssen ausgetauscht werden. Das geht aber nicht durch die Wände. Wir müssen die Fenster und die Türen öffnen und schließen und dann die Feuchtigkeit raustransportieren. Und Wärmedämmung tut der Gebäudesubstanz gut und alles andere ist Unsinn oder Mythos.
Jochen Gräfe aus Niederwerth hat noch geschrieben, muss ich mein Lüftungsverhalten dem Heizverhalten anpassen? Also es geht ja jetzt auch noch mal so grob in diese Richtung. Bauphysik Radikale steigt die relative Luftfeuchtigkeit bei dauerhaften Absenkungen der Raumlufttemperatur und kritische Bauteile, Wärmebrücken kühlen aus, begünstigen die Schimmelbildung.
Grundsätzlich hat er recht, man muss immer Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit zusammendenken und auch beachten. Deswegen gehört in jeden Haushalt nicht nur ein Thermometer, sondern auch ein Hygrometer, der die Raumluftfeuchte misst. Und je nach Wert muss ich mein Lüftungsverhalten auch immer in Kombination mit dem Heizungsverhalten denken und entsprechend anpassen. Und ansonsten gilt auch hier wieder, die Wärmedämmung senkt das Schimmelpilzrisiko, weil die Wärmedämmung macht die Wände innen warm, auch überdeckt auch Wärmebrücken, die Eckbereiche zum Beispiel, und reduziert dort das Feuchte- und Schimmelpilzrisiko.
Jetzt gucken wir mal auf die Energierechnungen. Was passiert eigentlich, Herr Weinreuter, wenn ich meine Energierechnung nicht mehr bezahlen kann?
Naja, dann droht eben die Sperre von Strom oder Gas. Das ist leider so. Aber wenn man merkt, dass man Zahlungsprobleme hat, sollte man frühzeitig reagieren, das Gespräch suchen mit dem Versorger. Die Versorger sind inzwischen auch verpflichtet, Ratenzahlungspläne anzubieten. Also das, die Möglichkeit sollte man auf jeden Fall nutzen, bevor es eben zur Sperre kommt, weil ohne Strom oder ohne Energie wird das Alltagsleben sehr, sehr schwer. Wir haben auch ein Beratungsangebot dazu. Das heißt, wer da Probleme oder Fragen hat, kann sich gerne bei uns melden.
Ist im Moment ein Wechsel zu einem anderen Energieanbieter eigentlich sinnvoll?
Kommt drauf an, okay. Wo man bisher war. Mhm. Wenn man einen älteren Vertrag noch hat und das Preisniveau noch relativ günstig ist, macht das natürlich keinen Sinn, weil wenn man auf die Tarifplattformen geht und schaut, wird man sehen, dass das, was bundesweit angeboten wird, dann in der Regel wesentlich teurer ist. Wenn man aber bei einem Versorger war, der dramatisch erhöht hat oder vielleicht sogar widerrechtlich den Vertrag gekündigt hat, das haben wir ja auch erlebt in den letzten Monaten, dann bleibt nichts anderes übrig als der Versorgerwechsel. Aber da sollte man neben den Tarifplattformen auch nochmal schauen, was der örtliche Versorger im Angebot hat. Neben der Grundversorgung, die im Moment plötzlich attraktiv wird, können das auch Sonderpreismodelle sein. Also in alle Richtungen informieren, im Zweifel bei uns melden vorher nochmal und telefonisch die Fragen klären und dann entscheiden, was der richtige Weg ist.
Genau, also Claudia Michels aus Ahrbrück schreibt nämlich zum Beispiel, ihr Stromanbieter hat ohne ihr Wissen den monatlichen Abschlag erhöht. Was kann sie da tun?
Ja, das ist auch so eine Praxis von einzelnen Stromdiscountern, die das machen, und das geht so nicht ohne Zustimmung der Verbraucher. Also Widerspruch einlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlungsleistungen erfolgen. Im Zweifel die Einzugsmächtigung entziehen und manuell überweisen. Auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Das geht nicht ohne Zustimmung der Verbraucher.
Wenn man sich dann jetzt entscheidet, den Energieanbieter tatsächlich zu wechseln. Also was sind so die ersten Schritte? Was macht man da?
Ja, das, was ich eben bei der anderen Frage schon sagte, den aktuellen Status einfach prüfen. Wie ist die Ausgangssituation? Und wenn man in einem günstigen Vertrag ist, Füße stillhalten. Ansonsten ist natürlich der Blick in die Tarifplattform nach wie vor sinnvoll. Aber wichtig ist da, dass man die Ausgangssituation richtig abbildet, dass man das eigene Vertragsmodell parat hat, damit man einen richtigen Vergleich macht. Und auf jeden Fall einen Blick werfen auch auf die Angebote des örtlichen Versorgers, weil die im Moment vergleichsweise günstig dastehen, aber auch da gibt es deutliche Unterschiede. Das heißt, die Welt ist komplexer geworden an der Stelle und man muss sich einen genauen Überblick verschaffen, bevor man eine Entscheidung trifft, zu einem anderen Versorger zu gehen.
Maike Gundermann schreibt noch, ich habe im Herbst meinen Gasanbieter gewechselt und bei diesem bekomme ich ab Juli auch meinen Strom. Für beides gilt ein 2-Jahres-Vertrag mit Festpreis und die Frage ist, muss sie jetzt trotzdem mit Mehrkosten rechnen?
Auch hier ist die Frage, wie diese Fixpreisgarantie, wie die formuliert ist. Der häufigste Fall ist, dass Steuern- und Abgabenänderungen ausgenommen sind. Da haben wir den Vorteil, dass es ja Mitte des Jahres zu einer Senkung sogar kommt, beziehungsweise zu einer kompletten Streichung der EEG-Umlage. Die muss dann auch weitergegeben werden. So, und ansonsten erleben wir aber auch hier in den letzten Monaten einzelne Discounter mit dubiosen Verhaltensweisen, die dann trotzdem den Preis dramatisch erhöhen, obwohl es eine Festpreisgarantie gibt. Das heißt, auch da gibt es vertragswidriges Verhalten einzelner Anbieter, muss man betonen. Das heißt, es ist grundsätzlich Vorsicht am Platze, aber wenn man ein Festpreisangebot hat, was auf moderatem Niveau ist, ist man erstmal ganz gut bedient, denke ich.
Hans Weinreuter, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.